Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der G7-Gipfel in Kanada musste heute ohne Donald Trump weitergehen. Überraschend ist der US-Präsident schon am ersten Abend wieder abgereist. Kurz vorher hatten die Spitzen führender Wirtschaftsnationen ihn noch an Bord. Gemeinsam verabschiedeten sie eine Erklärung zum Krieg zwischen Israel und dem Iran. Darin bezeichnen die G7 den Iran als Hauptquelle von Instabilität und Terror in der Region und rufen zur Deeskalation auf.
Beim beliebten Familienfoto posiert er noch mit vor spektakulärer Kulisse. Aber da ist schon klar, es wird Donald Trumps letzter offizieller Termin bei diesem G7-Gipfel sein. Er reist ab wegen der großen Krisen in Nahost und der Ukraine, heißt es. Ich muss zurück, so bald wie möglich. Ich werde noch mit diesen wunderbaren Staatschefs zu Abend essen, aber ich muss früher zurück sein. Ich wünschte, ich könnte bis morgen bleiben. Alle hier haben Verständnis, denn das ist ein großes Ding. Noch bevor sich der US-Präsident auf den Weg macht, gelingt das, was viele für unmöglich gehalten hatten. Die G7 einigen sich auf eine gemeinsame Erklärung zum Krieg zwischen Israel und dem Iran. In der betonen sie das Selbstverteidigungsrecht Israels und der Iran dürfe keine Atomwaffen besitzen. Jetzt liegt ein Angebot auf dem Tisch. Vor allem für einen Waffenstillstand, eine Vorlage für weitere Diskussionen. Ich halte das für ein gutes Ergebnis. Das will Trump nicht so stehen lassen, trotz aller Harmonie bei diesem Gipfel. Der Publicity-hungrige Macron habe wohl nicht verstanden, warum er nach Washington zurückfahre. Ich habe nie von einem Waffenstillstand gesprochen. Das war Emmanuel, netter Typ, aber der liegt oft daneben. Am Morgen betont der Kanzler im Interview mit der ARD, der Iran habe noch immer die Möglichkeit, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.
Die Entscheidung liegt jetzt zunächst einmal bei dieser Regierung. Und wenn sie nicht bereit ist, die Gespräche aufzunehmen, dann wird Israel den Weg zu Ende gehen. Wir haben es hier mit einem Terrorregime zu tun, nach innen wie nach außen. Es wäre gut, wenn dieses Regime an sein Ende käme.
In Kananaskis geht der Gipfel als G6 weiter. Besonders bitter für den ukrainischen Präsidenten Zelensky. Er hatte gehofft, Trump im direkten Gespräch zu weiteren Sanktionen gegen Russland bewegen zu können. Doch Trump sitzt da bereits mit seinem Nationalen Sicherheitsrat in Washington zusammen.
Gudrun Engel, in Washington, werden die USA aktiv in den Krieg gegen den Iran eintreten?
Genau das ist die entscheidende Frage, die gerade hier hinter mir im Weißen Haus diskutiert wird von Donald Trump, vom Nationalen Sicherheitsrat und von den Vertretern der Geheimdienste. Wir sehen, dass sich die Rhetorik verschärft, dass sich die Drohgebärden verschieben hin möglicherweise zu einem militärischen Eingreifen. Bislang sind die USA ja nur indirekt beteiligt, indem sie Waffen liefern und Geheimdienstinformationen. Es gibt zwei Lager, die sich hier miteinander auseinandersetzen. Das sind die Hardliner, die sagen, das Regime in Teheran ist geschwächt. Das ist jetzt der Moment, es aus dem Spiel zu nehmen und auch sich des Atomprogrammes ein für alle Mal zu entledigen. Aber auf der anderen Seite, da sind die Trump-Unterstützer, die MAGAs, die sagen, er hat im Wahlkampf versprochen, er wird keinen neuen Krieg anzetteln, erst recht nicht im Nahen Osten. Aber wir sehen eben, dass im Moment die Hardliner offenbar die Oberhand gewinnen. Eine finale Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.
Dankeschön, Gudrun Engel. Und damit weiter zu Markus Preis beim G7-Gipfel in Kanada. Sie haben den Kanzler heute interviewt. Wie ist denn die Haltung der deutschen Regierung im Krieg zwischen Israel und dem Iran?
Na, nachdem sich Friedrich Merz zuletzt ja sehr kritisch geäußert hat über das Vorgehen Israels im Gazastreifen, gab es heute volle Unterstützung für das Vorgehen im Iran. Für Friedrich Merz steht völlig außer Frage, dass der Israel am vergangenen Freitag das Recht hatte, mit der Bombardierung des Iran zu beginnen. Man muss wissen, nach internationalem Recht ist ein solcher Präventivschlag nur dann erlaubt, wenn wirklich ein Angriff des anderen Landes unmittelbar bevorsteht, also in dem Fall des Iran. Merz sagt, er vertraut da der Einschätzung der israelischen Regierung. Für Merz ist auch die militärische Zerstörung der iranischen Atomanlagen jetzt eine legitime Option, entweder durch Israel oder womöglich auch durch die USA. Er sagt, das Atomprogramm muss enden und über Verhandlungen ist das eben über viele Jahre nicht gelungen. Und für Merz ist auch die Tötung des iranischen Revolutionsführers Khamenei denkbar. Er sagt, dieses Regime hat dem Land viel Schaden gebracht und in der Vergangenheit hätte man auch mit Regime Change positive Erfahrungen gehabt, zum Beispiel in Syrien. Also, mir geht ein bisschen die Stimme weg. Volle Unterstützung heute für Israel. Und Merz sagte bei den Kollegen des ZDF auch, dass Israel wörtlich derzeit die Drecksarbeit für uns alle machen.
Dankeschön, Markus Preis in Kanada. Am fünften Tag des Krieges hat Israel die Angriffe auf den Iran nochmals intensiviert. Die iranischen Gegenangriffe scheinen nachzulassen, wohl auch, weil Israel neben dem iranischen Atomprogramm systematisch Raketenlager und Abschussanlagen ins Visier genommen hat. Heute wieder Rauch über Teheran. Viele Menschen fühlen sich in der Hauptstadt nicht mehr sicher und sind geflohen. Teile der Metropole gleichen einer Geisterstadt.
Der große Basar in Teheran. Heute geschlossen. Zehntausende haben inzwischen die iranische Hauptstadt verlassen. Viele von ihnen fliehen nach Norden, in die Stadt Rasht am Kaspischen Meer. Eine von ihnen ist Pariau. Gestern ist sie angekommen. Sie filmt sich selbst. Die journalistische Arbeit im Iran ist derzeit stark eingeschränkt. Ich sorge mich um meine Liebsten, habe schlaflose Nächte. Ich musste Dinge zurücklassen, die ich zusammen mit meinem Mann aufgebaut hatte. Unsere Pflanzen, unsere Wohnung, unseren geliebten Obstbaum im Hof, die Vögel, die kleinen Läden in der Nachbarschaft und viele Freunde, die aufgrund ihrer Umstände Teheran noch nicht verlassen konnten. Auch in Israel geht der Krieg weiter. Herzliya im Norden Tel Avivs, Aufnahme nach einem iranischen Angriff. Laut iranischen Angaben hat man in Tel Aviv in der Nacht zum Dienstag unter anderem eine Zentrale des Mossad getroffen. Die israelische Armee äußert sich dazu nicht. Sollten die Angriffe auf Israel weitergehen, dann drohe Irans geistlichem Führer Khamenei der Tod, sagt Israels Verteidigungsminister. Donald Trump schreibt in einem Post, man wisse, wo Khamenei sich aufhalte. Israels Verteidigungsminister kündigt derweil neue israelische Attacken an. Auf die Frage, ob er mit dem Iran verhandeln würde, antwortet er: Überhaupt nicht. Wir führen keine Verhandlungen. Die einzigen Verhandlungen, die stattfinden, sind zwischen den Geschossen der Luftwaffe und dem diktatorischen iranischen Regime. Bilder aus dem Westen des Iran. Hier wie auch in Teheran soll es heute zu neuen Angriffen gekommen sein.
Und die Folgen machen sich auch an der iranischen Grenze bemerkbar. Am Grenzübergang im türkischen Gürbulak sprechen wir nun mit unserer Reporterin Katharina Willinger. Wie ist die Lage bei Ihnen?
Also als wir hier heute hergeflogen sind in die Grenzstadt Idlib, die ist etwa eine Stunde von hier entfernt, da war das Flugzeug voller Iraner. Iraner, die versuchen jetzt in die Heimat zurückzugehen. Die sagen, wir haben Familie dort. Ich war auf Geschäftsreise, ich war im Urlaub, als diese Angriffe gestartet sind. Mein Mann ist alleine dort, meine Eltern sind dort, meine Kinder sind dort. Und wir versuchen uns jetzt durchzuschlagen bis nach Teheran, bis nach Esfahan haben wir Leute getroffen. Und dann versuchen wir da unsere Familien rauszubringen. Viele haben Sorge vor diesem Weg dorthin, der ist weit, nach Teheran beispielsweise. Und wir hören jetzt von unseren Kollegen aus der iranischen Hauptstadt, dass es gerade heftige Explosionen geben soll, so stark wie noch nie, war der Wortlaut der Kolleginnen und Kollegen. Insofern ist die Sorge extrem groß. Wir haben ja auch Leute, die ankommen, aus dem Iran kommen, in die Türkei. Gerade habe ich mit einer jungen Frau gesprochen, die aus Teheran erst in den Norden und dann hierher an die türkische Grenze geflüchtet ist mit ihrer über 90-jährigen Mutter. Die waren sehr erschöpft, die beiden konnten wirklich auch nicht mehr gut mit uns sprechen, haben nur gesagt, sie sind froh, dass sie da jetzt raus sind.
Katharina Willinger, vielen Dank. Ja, zum Krieg zwischen Israel und dem Iran sendet das Erste einen Brennpunkt direkt nach dieser Tagesschau. Raketen und Drohnen haben in der vergangenen Nacht auch in der Ukraine große Zerstörungen hinterlassen, besonders in Kiew. Mindestens 10 Menschen wurden durch russische Luftangriffe getötet. Präsident Selenskyj sprach von einer der schrecklichsten Attacken auf die ukrainische Hauptstadt.
Allein in diesem Wohnblock zerstört eine Rakete 30 Wohnungen. Die Angriffe starten kurz nach Mitternacht. Bis in die frühen Morgenstunden steht Kiew unter Dauerbeschuss. Fassungslosigkeit unter den Bewohnern. Für sie ist es Terror gegen zivile Ziele. Erst Drohnen, dann Raketen. Ich zittere noch am ganzen Leib. Es war fürchterlich. Wir waren im Korridor. Das ganze Haus bebte. Immer wieder Explosion. Ich dachte, das sei das Ende. Den ganzen Tag über suchen Rettungskräfte nach Verletzten in den Wohnungen, aber auch unter den Trümmern. Es war einer der massivsten Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt seit langem. Russland greife nun gezielt ukrainische Städte an, da es an der Front im Donbass nur wenig Fortschritte mit sehr hohen eigenen Verlusten mache, so der ukrainische Militärexperte Valeri Romanenko. Sie greifen ukrainische Städte mit Shahed-Drohnen und Raketen in mehreren Wellen an, jedes Mal in großer Zahl, aus allen Richtungen und in verschiedenen Höhen. So wollen sie die Luftverteidigung überlasten und verhindern, dass wir alles abwehren. Romanenko sagt auch, die vorhandene Flugabwehr komme bei der Massivität der Angriffe an ihre Grenzen. Weitere Verteidigungssysteme und Nachschub an Munition seien unbedingt erforderlich.
Heute vor 72 Jahren gingen in der DDR tausende Menschen auf die Straße. Sie forderten freie Wahlen und politische Gefangene freizulassen. Polizeidienststellen und Gefängnisse wurden gestürmt. Die sowjetische Besatzungsmacht ließ Panzer auffahren. Landesweit gab es mindestens 55 Tote. Am Jahrestag wird an sie erinnert, wie hier in Delitzsch nördlich von Leipzig oder hier beim offiziellen Gedenken der Bundesregierung in Berlin, unter anderem mit Bundeswirtschaftsministerin Reiche. Und damit die Ereignisse des 17. Juni 1953 nicht in Vergessenheit geraten, fordert die SED-Opferschutzbeauftragte Zupke, Gedenkstätten finanziell besser auszustatten. In ihrem heute vorgestellten Jahresbericht mahnt Zupke außerdem an, dass noch immer nicht alle Geschädigten der SED-Diktatur voll anerkannt seien.
Gesine Tettenborn, geborene Walter, hat 1984 den Weltrekord in der Sprintstaffel der Frauen aufgestellt. Eine DDR-Vorzeigeathletin, Europameisterin. Heute ist ihr klar, sie wurde gedopt.
Wir wurden im Alter von 17 Jahren das erste Mal oral Turinabol gegeben. Das hieß in der DDR, mein Trainer nannte das unterstützende Mittel. Alle anderen nannten das unterstützende Mittel. Aber in Wahrheit war das eine Testosteronkur.
8.000 bis 10.000 heute noch lebende Sportlerinnen und Sportler gelten als Dopingopfer der DDR. Die meisten von ihnen haben keine Entschädigung oder Rehabilitierung bekommen. Ihre Schicksale sind ein Teil im Bericht der SED-Opferbeauftragten, den sie heute Bundestagspräsidentin Julia Klöckner übergibt. Sie fordert für alle Opfer des SED-Systems Entschädigungen, außerdem mehr Geld für Gedenkstätten.
So wie wir Schienen, Straßen, Brücken sanieren und modernisieren, so müssen wir auch unsere Einrichtung zur Geschichtsvermittlung fit machen für die Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft.
Gesine Tettenborn hat sich entschieden, ihren Weltrekord streichen zu lassen. Aus ihrer Sicht ist er nicht mit rechten Dingen zustande gekommen.
Es gibt übrigens noch 21 Rekorde aus DDR-Zeiten, die immer noch als deutsche Rekorde geführt werden. Und ich wollte einfach nicht, dass sich die heutigen deutschen Athletinnen an jungen Athleten an diesen Maßstäben messen.
Die Athletin von damals kann wegen der Dopingspätfolgen seit Jahren nicht arbeiten. Sie fordert, dass sie Entschädigung bekommt, wie andere SED-Opfer auch.
Und zum Schluss noch diese Bilder, die uns aus Indonesien erreicht haben. 10 Kilometer hoch ist die Aschesäule, die der Levotobi Laki-Laki ausstößt und die auch die vulkanerfahrenen Einheimischen zum Staunen bringt. Und damit zu unseren Wetteraussichten für morgen Mittwoch, den 18. Juni.
Eine schwache Front des Tiefs über Skandinavien zieht bis morgen Abend in den Norden Deutschlands und erreicht knapp die Mitte. Im Norden fallen in der Nacht ein paar Regentropfen, in der Früh bildet sich örtlich Nebel. Morgen am Tag überwiegen im Norden regional die Wolken, stellenweise ein paar Tropfen. In der Mitte viel Sonne, lockere Quellwolken, im Süden scheint die Sonne ungestört. In der Nacht 17 Grad in der Pfalz, 7 Grad in Oberbayern. Am Tag 18 Grad auf Sylt und bis zu 31 Grad am Oberrhein. Am Donnerstag im Norden und Osten mal Sonne, mal Wolken, sonst neben wenigen Quellwolken viel Sonne. Am Freitag im Norden und Osten neben Sonne auch mal dichtere Quellwolken, ansonsten Sonne von früh bis spät, sommerlicher Samstag bis 31 Grad, geringes Schauer- und Gewitterrisiko an den Alpen.
In den Tagesthemen um 22.40 Uhr mit Helge Fuß geht es um US-Präsident Trump und die Frage, ob die USA in den Konflikt zwischen Israel und dem Iran eingreifen werden. Und wir blicken nach Norwegen, wo künftig CO2 im Meeresboden der Nordsee gespeichert werden soll.